wenn die Gondeln Trauer tragen. Nach der Erzählung Don't Look Now von Daphne du Maurier. Aus dem Englischen von Eva Schönfeld. Hörspielbearbeitung Regina Arem.
Weiter sitzen zwei alte Jungfern. Die eine davon scheint mich hypnotisieren zu wollen.
Wo denn?
Genau hinter dir. Nein, nicht so auffällig, Laura. Oh.
Das sind doch keine alten Jungfern. Hm? Das sind zwei Transvestiten, die sich verkleidet haben. Und heute Abend schlendern sie Arm in Arm als Männer über den Markusplatz. Hm. Sie brauchen nur die Kleidung und die Perücken zu wechseln.
Oh, vielleicht sind sie Juwelendiebe. Oder Mörder.
Mörder. Ganz bestimmt Mörder. Ich frage mich nur, was sie ausgerechnet von dir wollen.
Die eine hört überhaupt nicht auf, mich anzustarren.
Oder vielleicht doch eher Juwelendiebe. Was für ein Glück, dass ich meine Perlen im Hotel gelassen habe. Der Haken ist nur, dass wir uns geirrt haben.
Aha.
Es sind weder Mörder noch Diebe.
Sondern
einfach zwei rührende, alte, pensionierte Lehrerinnen auf Urlaub, die ihr Leben lang für diese Reise nach Venedig gespart haben. Und sie heißen Lilly und Willy und kommen aus einer Stadt namens Wallabanga in Australien oder so ähnlich.
Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt steht die eine auf und kommt auf uns zu.
Oh mein Gott.
Ach, sie wollte anscheinend doch nur auf die Toilette.
Wahrscheinlich, um die Kleidung und die Perücke zu wechseln. Na, ich muss sowieso auch noch mal aufs Klo. Mhm. Ich werde nachsehen, was es damit auf sich hat.
Da komm ihr bloß nicht zu nah, hörst du? Ich bestelle inzwischen die Rechnung.
Gut.
Die am Tisch zurückgebliebene Frau starrt John weiter an. Ihre Augen sind vorstehend und nahezu weiß. Die hellblaue Iris ist bis unter die Oberlider verdreht, irgendwie blicklos. Erst jetzt erkennt John, dass es sich um die Augen einer Blinden handelt. Ihm ist plötzlich kalt. Er dreht sich weg. Sein Blick fällt auf das Wasser der Lagune. Auf der spiegelnden Oberfläche des Wassers scheint etwas zu schwimmen. Eine rote Plastiktüte oder etwas Ähnliches.
La, 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 la.
Na, du hast dir ja Zeit gelassen. Deine Lehrerin ist schon seit 5 Minuten wieder draußen. Und gerade haben die beiden mit vielsagenden Blicken in meine Richtung das Lokal verlassen.
Ich glaube...
Was ist los, Laura? Was ist passiert?
Ich glaube, ich muss mich hinsetzen.
Oh, Gottes Willen, Liebling, was ist denn?
John, es ist so wunderbar. Das Wunderbarste, was man sich vorstellen kann. Sie ist nicht tot. Weißt du, sie ist noch bei uns. Darum haben sie uns so angestarrt, die beiden Schwestern. Sie haben Christine gesehen.
Christine ist tot, Laura.
Das weiß ich ja, John. Aber sie ist trotzdem bei uns. Die eine der beiden alten Damen ist blind und sie war es, die Christine gesehen hat. Sie hat das zweite Gesicht. Ihre Schwester hat es mir auf der Toilette erzählt. Sie drehte sich zu mir und sagte, sie brauchen nicht mehr unglücklich zu sein. Meine Schwester hat ihre kleine Tochter gesehen. Sie saß zwischen ihnen und ihrem Mann und hat gelacht.
Laura.
Ich soll mich nicht fürchten, hat sie gesagt. Die Vision sei so stark gewesen, dass sie schon im Restaurant überlegt hatten, wie sie es uns erzählen können. Und dann kam ich auf die Toilette. John, sieh mich an. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Sie hat Christine wirklich gesehen.
Natürlich. Ich glaub dir, Liebling. Aber du hast eine Art Schock.
Nein, ich habe keinen Schock. Es geht mir gut. Ich bin glücklich, John. So glücklich, dass ich es gar nicht ausdrücken kann. Ich weiß einfach, dass die Frau recht hat. Sie ist eine pensionierte Ärztin aus Edinburgh. Und die Schwester, die Christine gesehen hat, ist seit ein paar Jahren blind. Seitdem hat sie diese Visionen, wie ein richtiges Medium. John, sie hat sogar ihren roten Mantel beschrieben. Das macht mich so froh.
Du hast dich nicht zufällig nochmal mit ihnen verabredet?
Nein. Oh, vielleicht hätte ich das tun sollen. Aber sie sagten, sie reisen sowieso bald weiter. Und diese beiden rührenden alten Damen, von wegen Juwelendiebe und Mörder.
Wollen wir gehen? Ich habe schon bezahlt.
Ja. Ja, natürlich. Wenn wir schon mal auf Torcello sind, dann müssen wir uns auch die Kathedrale ansehen. Komm. Ist sie nicht wunderschön? So heiter und gelassen.
Hä? Wer? Was?
Die Madonna. Etwas Magisches geht von ihr aus. Spürst du es nicht auch?
Ich weiß nicht. Es sind zu viele Leute hier.
Glaubst du nicht auch, dass Christine jetzt bei uns ist?
Wenn du es glaubst, ist es vermutlich so.
Die Frau hat gesagt, sie hat glücklich ausgesehen, wie sie so zwischen uns saß. Ich gehe eine Kerze anzünden.
Eine Besuchergruppe durchschreitet den Altarraum. Darunter unverkennbar auch die Schwestern. John versucht sich vor ihnen in einem Winkel zu verbergen. Wie eine Erscheinung steht auf einmal die Blinde vor ihm und starrt ihn an. Im nächsten Moment ist sie schon am Arm ihrer Schwester am Ausgang und hat die Kirche verlassen.
Wo willst du heute Abend essen gehen?
Wo du magst. Aber billig muss es sein. Wir haben heute sowieso schon so viel ausgegeben.
Gut. Probieren wir irgendwas aus, was wir noch nicht kennen.
Wir könnten mal hinüber nach San Zaccaria gehen.
Gute Idee. Da waren wir noch nie.
Es war ein wunderschöner Tag, John. Ich werde ihn nie vergessen. Niemals. Weißt du, ich habe das Gefühl, als würde unsere Reise überhaupt erst jetzt anfangen.
Laura, mein Liebling.
Halt, stopp! Di qui non si può passare!
Perché? Che cosa succede?
Deve girare!
Was ist da los?
Du musst das Boot wenden. Der Kanal ist anscheinend nicht passierbar.
Warum? Was ist denn los?
Das sind Polizisten.
Was sagen sie?
Non ha sentito dell'omicidio.
Kannst du sie verstehen?
Sie sagen irgendwas von einem Mord. Lass uns mal hier lang gehen, Laura.
Spaziergänge in Venedig haben den Nachteil, dass man sich dauernd verläuft. Hier sind wir garantiert noch nie gewesen.
Doch, aber da war es hell. Komm. Wenn wir da hinten über die Brücke gehen und dann links, dann kommen wir auf der anderen Seite von San Zaccaria wieder heraus. Ich bin mir sicher.
Ich weiß nicht. Und dieser Durchgang da gefällt mir überhaupt nicht.
Ach, Laura, sei nicht so ängstlich. Ich weiß genau, wo wir sind. Auf halbem Weg ist eine Laterne.
Was war das?
Ach, irgendein Betrunkener. Komm weiter.
Ein Betrunkener? Das klang eher wie ein... Ich gehe zurück, John. Mir ist das hier zu unheimlich.
Laura! Laura!
John will hinter Laura her. Da sieht er auf der anderen Seite des Kanals eine kleine Gestalt in einem roten Kapuzenmantel aus einem Kellereingang kommen. Das Kind springt auf eines der Boote, die dort festgemacht sind, springt geschickt auf ein zweites und drittes und setzt von dort ans andere Ufer. So schnell wie es gekommen ist, verschwindet es im dunklen Eingang eines Hauses.
John! John, was machst du denn? Ich traue mich nicht weiter alleine.
Entschuldige. Ich komme ja schon.
Weiter oben gabelt sich der Durchgang.
Ich glaube, da biegen wir rechts ab.
Es wird heller.
Siehst du? Ich hab's dir doch gesagt. Das ist San Zaccaria. Ja, und siehst du da hinten? Da ist das Restaurant.
Prego, signori, die Speisekarte. Was wünschen Sie zum Aperitivo?
Zwei Campari. Ist das okay, Laura?
Ja, natürlich. Wunderbar.
Due Campari, per favore.
Due Campari, sì. Prego.
John gibt Laura die Speisekarte, in die sie sich sofort vertieft. Er zündet sich eine Zigarette an und blickt sich im Restaurant um. Da sieht er sie. In der hinteren Ecke des Restaurants. Die Zwillingsschwestern. Sie sind gerade dabei, sich die Mäntel auszuziehen und sich hinzusetzen.
Laura, ich würde doch lieber woanders essen. Ich find's hier ein bisschen schäbig.
Wieso denn schäbig? Es ist doch hier... Oh, schau mal, was für ein Zufall.
Was?
Na, die beiden, unsere Zwillingsschwestern. Sie haben uns schon gesehen. Siehst du, sie winken zu uns herüber. Oh, Liebling, was für ein wunderbarer Zufall. Ich muss sie begrüßen. Den ganzen Tag habe ich mich geärgert, dass ich sie nicht nach ihren Namen gefragt habe. Wie wunderbar. Ich muss unbedingt hinüber und ihnen sagen, wie glücklich ich bin, seitdem sie mir das von Christine erzählt haben.
Hat es nicht Zeit bis nach dem Essen?
Es dauert nicht lange. Bestell für mich einfach eine Portion Scampi. Ich habe sowieso keinen Hunger. Es war sehr unhöflich von dir, einfach so schlagartig das Lokal zu verlassen.
Wie lange noch hätte ich deiner Meinung nach dort allein rumsitzen sollen?
Sie haben uns beide morgen zu sich zum Tee eingeladen.
Ja, ganz bestimmt ohne mich.
Oh, ich wusste, dass du so reagierst. Warum bist du nicht einfach mit zu ihrem Tisch gekommen und hast dich mit ihnen bekannt machen lassen? Dann hätten sie selbst mit dir über die Vision...
Es reicht, Laura. Die beiden haben doch einen Knacks. Wenn nichts Schlimmeres.
Was meinst du damit?
Ich glaube, dass das Betrügerinnen sind, die sie auf dich abgesehen haben. Und du lässt dich auch noch darauf ein. Es ist doch wohl ein merkwürdiger Zufall, dass die beiden ausgerechnet in dem gleichen Lokal auftauchen, wo wir sind, nicht? Sie haben uns auf der Straße gesehen und sind uns gefolgt. Warum zum Teufel sollten sie ausgerechnet am gleichen Fleck wie wir zu Abend essen wollen? Hm? Es sei denn, du, der Vorschlag mit San Zaccaria kam doch von
was
dir.
Was redest du für einen Unsinn? Und was die beiden Schwestern angeht, sie meinen es ehrlich, ich weiß es einfach. Und wenn du mit ihnen gesprochen hättest, wüsstest du es auch.
Ja, ja, klar.
Und ob du willst oder nicht, ich werde sie morgen auf jeden Fall treffen. Es tut mir leid, dass John nicht mitkommen konnte.
Natürlich. Sie brauchen es nicht vor uns zu verbergen, Laura. Er will nichts davon hören. Er scheut sich vor diesen Dingen.
Aber warum? Es war so wunderbar für mich, von Ihnen das über Christine zu hören.
Ja, sicher. Er will es nicht, weil er es selbst in sich hat, diese Gabe. Er wehrt sich dagegen. Aber er hat es in sich. Es ist einfach in ihm drin.
Reg dich nicht so auf, Betsy.
Was meint sie damit, Miss Rose?
Ihr Mann hat Kontakt zu diesen Welten, auch wenn er es nicht weiß.
Das ist interessant. Da fällt mir etwas ein. Der Tag, an dem Christine ertrunken ist. Wir waren beide im Wohnzimmer. Und auf einmal, ja, das war merkwürdig. Auf einmal ist John aufgesprungen und nach draußen in den Garten gelaufen. Hinunter zum Teich, den man vom Haus aus gar nicht sehen kann. So, als hätte er gewusst, dass Christine etwas passiert ist.
Ja, ja, natürlich. Das sage ich ja. Das Kind hat versucht, ihn zu rufen.
Aber das ist, wenn das stimmt...
Manche sind dazu auserwählt, ob sie es wollen oder nicht.
Und Sie... Sie können auch mit dieser anderen Welt in Kontakt treten?
Manchmal, wenn es die andere Welt zulässt.
Es ist sehr anstrengend für meine Schwester, müssen Sie wissen. Und mit einem hohen Risiko verbunden, nicht wahr, Betsy? Es kann einen Anfall bei ihr auslösen.
Oh, ich wollte nicht...
Doch, wir können es versuchen.
Willst du wirklich, Betsy?
Ich wollte wirklich nicht...
Wir müssen das Licht löschen.
Ja, natürlich, Betsy.
Und jetzt müssen wir unsere Hände flach auf die Tischplatte legen. Wir müssen uns an den Händen berühren und versuchen, einen Kreis zu bilden, einen energetischen Kreis. Ja. Ja, so ist es gut. Ja. Ja. Christine. Christine. Nein!
Was ist?
Nein!
Was ist? Bitte sagen Sie es mir! Bitte sagen Sie es mir!
Da ist Ihr Mann! Ihr Mann! John!
Da bist du ja. Ich habe Angst um dich gehabt.
Das brauchst du nicht. Es ist alles okay.
Ich hatte so ein komisches Gefühl.
Das ist, weil du übersinnliche Fähigkeiten hast, John. Du weißt es nur nicht.
Das hat dir wohl diese Betsy erzählt.
Ja, sie sagt, du stehst im Kontakt mit dem Unbekannten und weißt es nicht.
Ach, hör auf damit, Laura. Meine übersinnliche Intuition sagt mir, dass es höchste Zeit ist, von ihr abzureisen, um diesen Schwestern zu entgehen.
Ja, John, du wirst es nicht glauben, aber genau das ist es, was sie gesagt haben. Wir sollen so schnell wie möglich von hier abreisen.
Wie bitte?
Betsy, die Blinde, hatte wieder eine Vision. Sie sagte, dein Leben ist in Gefahr, solange wir in Venedig sind. John, ich glaube wirklich, wir sollten Venedig verlassen. Es war eine Warnung von Christine. Sie hat versucht, uns zu warnen. John, hörst du nicht? Es war Christine, unsere Tochter.
Meine Tochter ist tot, Laura. Sie geistert nicht durch Hotelzimmer und Restaurants in Venedig, um uns irgendwelche Botschaften zukommen zu lassen. Sie ist tot, tot, tot.
Mr. Morrison. Mr. Morrison. Ein Telefongespräch für Sie aus England.
Hallo?
Mr. Morrison? Hallo?
Hallo? Wer ist da?
Hier ist Mrs. Hill aus Porton Manor.
Oh, Mrs. Hill.
Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber wir mussten Johnny ins Krankenhaus einweisen lassen. Verdacht auf eine akute Blinddarmentzündung.
Oh.
Sie haben ihn untersucht und geröntgt und dabei festgestellt, dass der Blinddarm irgendwie schlecht liegt. Deshalb wäre eine Operation nicht ganz unkompliziert.
Ja, ich verstehe. Wir werden morgen früh abreisen.
Es tut mir sehr leid, wenn diese Nachricht Ihre Pläne durchkreuzen sollte. Aber ich dachte, in Anbetracht der Tatsache...
Ja, ja, Sie haben vollkommen recht.
Bitte richten Sie Ihrer Frau aus, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Das Krankenhaus ist ausgezeichnet und der Arzt, der Johnny behandelt, besitzt unser vollstes Vertrauen.
Vielen Dank, Mrs. Hill. Ich bin überzeugt davon, dass Johnny in besten Händen ist. Danke, auf Wiedersehen. Laura?
Was?
Findest du es wirklich nötig, morgen mit der ersten Maschine zurückzufliegen? Mrs. Hill hat doch gesagt, wir bräuchten uns keine Sorgen zu machen. Weißt du, wenn wir den Autoreisezug nehmen, sind wir einen Tag später beide in London.
Ich habe schon ein Kind verloren. Ich will nicht noch ein zweites verlieren.
Schon gut, Liebling. Ist ja gut. Dann werde ich versuchen, für dich noch einen Platz in der Frühmaschine zu kriegen. Und du bist morgen Mittag bei Johnny. Und ich komme morgen Abend mit dem Autoreisezug aus Mailand nach.
Siehst du? Das ist der Beweis. Jetzt wissen wir, warum wir Venedig verlassen sollten. Johnny ist in Gefahr, nicht du. Das hat uns Christine durch die Schwestern sagen lassen. Siehst du jetzt ein, dass ich recht hatte? Siehst du es jetzt ein?
In 10 Minuten geht das Vaporetto vom Markusplatz ab.
Machen Sie mir inzwischen die Rechnung fertig, bitte. Ich bringe meine Frau nur schnell zur Anlegestelle.
Wie Sie wünschen, Mr. Morrison. Wann werden Sie das Zimmer räumen?
Oh, so gegen Mittag. Vorsicht, das Vaporetto legt gleich ab.
Bis bald, mein Liebling. Was musst du heute noch machen?
Was soll ich schon machen? Ich werde unsere Sachen packen, vielleicht noch irgendwo eine Kleinigkeit essen. Und dann muss ich auch schon los, um noch den Zug in Mailand zu bekommen.
An, wenn du in Mailand bist.
Ich ruf dich an und gib Johnny einen dicken Kuss von mir.
Das mache ich. Und pass auf dich auf, mein Lieber. Versprochen.
Versprochen.
John kehrt zurück in das leere Hotelzimmer. Lauras Koffer liegt noch auf dem Bett und das grüne Kleid, das sie am Vorabend getragen hatte. Im Papierkorb Taschentücher mit Lippenstiftspuren auf dem Waschbecken eine ausgedrückte Zahnpastatube. Später sitzt John auf der Hotelterrasse. Er blickt flüchtig in eine Zeitung. Ein Kellner rollt einen Tisch mit Hors d'œuvre an ihm vorbei. Er lässt sich etwas davon geben und bestellt eine halbe Flasche Weißwein. Vom Hausdiener begleitet, der das Gepäck auf einen Wagen geladen hat, steht John am frühen Nachmittag wieder an der Anlegestelle der Riva Schiavoni. Um ihn herum lauter sonnenbebrillte Touristen, die mit Fotoapparaten bewaffnet sind. Das Vaporetto kommt und fährt mit John an Bord den Canale Grande hinauf. Vorbei an Fassaden, Balkonen, Treppenaufgängen. Das Wasser glitzert in der Sonne. Die Häuser strahlen. Ein anderes Boot kommt dem Vaporetto plötzlich entgegen. Ein großes, schwarzes Boot, wohl eher eine Gondel. Und da sieht er sie. Laura in ihrem schwarzen Mantel. An ihrer Seite die Schwestern. Sie starren alle drei geradeaus. Auf Lauras Miene liegt ein Ausdruck von tiefem Kummer. Noch ehe John etwas sagen kann, hat das Boot das Vaporetto bereits passiert. Er starrt ihm nach, zu verblüfft, um noch zu rufen.
Hallo? Hallo? Ist meine Frau schon da?
Mr. Morrison?
Ja, ja, ich bin's.
Ihre Frau?
Ja, ja, sie kam mir auf dem Canale Grande entgegen. Zusammen mit zwei Bekannten. Sie muss auf dem Weg ins Hotel sein.
Aber Ihre Frau wollte doch...
Ja, ja, ich weiß. Ich verstehe das auch nicht. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Sagen Sie ihr, sie soll auf mich warten, ja? Ich bin hier an der Piazzale Roma und komme so schnell ich kann ins Hotel zurück. Lassen Sie sie auf keinen Fall weggehen. Ich werde so schnell wie möglich da sein.
John geht in schnellem Tempo zurück zum Hotel, über Brücken und Plätze, durch Gassen und Bogengänge. Am Ufer eines Kanals hat sich eine Menschenmenge gesammelt. Auf dem Kanal ein Polizeiboot und Taucher.
Was ist hier los?
Cercano il cadavere.
Leiche. Schon wieder ein Mord?
Si, si. Ieri notte.
Gestern Nacht. Und? Wo ist meine Frau?
Die Signora ist noch nicht da gewesen.
Das verstehe ich nicht. Sie müsste doch schon längst hier sein.
Erwähnten Sie nicht, dass die Signora mit zwei Freunden von Ihnen unterwegs war?
Ja, eher Bekannte. Zwei Schwestern, die wir vor ein paar Tagen auf Torcello getroffen haben.
Vielleicht ist die Signora mit ins Hotel ihrer Bekannten gegangen. Wissen Sie, in welchem Hotel sie wohnen?
Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, wie die beiden heißen. Es waren Schwestern. Die eine war vor ihrer Pensionierung Ärztin und sie kommen aus Schottland. Das ist alles, was ich weiß.
Das Beste wird sein, wenn ich jetzt erstmal den Flughafen anrufe und mich nach dem Flug erkundige. Vielleicht ist er abgesagt worden. Und die Signora hat sich entschieden, doch mit Ihnen zu fahren.
John geht nervös in der Hotelhalle auf und ab. Er raucht eine Zigarette. Da öffnet sich die Schwingtür. Eine Frau mit einem schwarzen Mantel tritt herein. John will schon auf sie losstürmen, aber... Es ist nicht Laura.
Es wird immer rätselhafter, Mr. Morrison. Die Maschine ist planmäßig heute früh abgeflogen und war, soweit die Aussage der Fluggesellschaft, voll besetzt.
Aber was hat das um Gottes Willen zu bedeuten?
Wäre es möglich, dass Sie sich geirrt haben und es gar nicht die Signora war, die Sie auf dem Boot gesehen haben?
Nein, nein, es war meine Frau, ganz bestimmt. Sie trug ihren schwarzen Mantel genauso, wie sie hier abgefahren ist. Ich habe sie so deutlich gesehen, wie ich sie jetzt sehe. Ich könnte es vor Gericht beschwören.
Vielleicht hat die Begegnung mit den Bekannten ihre Frau zur Rückkehr veranlasst.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Zu schade, dass wir den Namen und das Hotel ihrer Bekannten nicht kennen.
Warten Sie. Wir haben die beiden vorgestern Abend noch mal getroffen. In einem kleinen Lokal bei San Zaccaria. Ich könnte versuchen, es zu finden und fragen. Vielleicht kennt man sie ja dort.
Versuchen Sie es, Mr. Morrison. Und wenn die Signora inzwischen hier auftaucht, werde ich ihr alles erklären.
John irrt durch die Gegend um San Zaccaria. In einem Bogendurchgang meint er wieder die Gestalt des Kindes in dem roten Mantel zu erkennen. Im nächsten Moment ist es verschwunden. Er geht die Straße weiter und stößt tatsächlich auf den Platz, den er gesucht hatte. Nach ein paar Schritten findet er auch das Restaurant.
Signore, mi scusi, ich habe vorgestern Abend hier gegessen. Und an dem Tisch dort in der Ecke saßen zwei ältere Damen.
Ah, sie mochte Tisch reservieren. Questa sera?
No. Zwei ältere Damen vor zwei Tagen, due sorelle. Capisce? Erinnern Sie sich, zwei Damen, sorelle, vecchie.
Sì, sì, signore, la povera signora, cieca, sì, sì.
Ja, genau, blind. Wissen Sie vielleicht, wie sie heißen? Nome, wo sie wohnen, ich suche die beiden sehr dringend.
Come, signore, i nomi?
Sì, nome.
No, non gli so, ich kenne nicht. Aber sie waren oft hier. Sì, ich glaube, sie haben gesagt, sì, Hotel Barbiere. Sì, sì, sie haben gesagt, dort sie wohnen.
Hotel Barbiere?
Sì, sì, da, andere Seite, sehen Sie, Hotel Barbiere.
Ah, Hotel Barbiere. Ich danke Ihnen, grazie mille.
Vielleicht Sie kommen stasera, dann Sie sind hier. Soll ich vielleicht Tisch reservieren?
Hallo? Ist hier jemand? Hallo?
Sie wünschen, Signore?
Buongiorno. Ich suche zwei ältere Damen. Due sorelle. Schwestern, verstehen Sie? Man sagte mir, Sie würden hier wohnen. Hier wohnen zwei ältere Damen aus England.
Ja, natürlich. Die beiden Damen?
Meine Frau, mio Mamolie, war gestern bei Ihnen zu Besuch. Gestern Nachmittag.
Oh, ja. Ich erinnere mich, die junge Signora.
Ja, genau. Wo sind Sie? Ich muss dringend zu Ihnen. Dove.
Aber die beiden Damen sind ausgezogen.
Wie bitte? Ausgezogen?
Ja. Heute früh. Ganz plötzlich.
Wie bitte?
Tut mir leid, Signore. Dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann?
John irrt durch die Gegend, verzweifelt auf der Suche nach einer Polizeidienststelle. Es wird allmählich dunkel. In den Läden und Restaurants gehen die Lichter an. Er bleibt vor einem riesigen Gebäude stehen, auf dem mit blauer Neonschrift Questura geschrieben steht. Ein Mann in Uniform nimmt seine Daten auf und bedeutet ihm dann, in einem Wartesaal Platz zu nehmen.
Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns. Wir warten schon seit einer geschlagenen halben Stunde und nichts passiert. Meiner Frau ist in der Merceria die Handtasche gestohlen worden. Ich habe allerdings keine Hoffnung, dass wir die Tasche je zurückkriegen werden. Hier stecken doch alle unter einer Decke. Und solange dieser Mörder noch frei rumläuft, hat die Polizei sowieso andere Sorgen. Alles ist auf der Suche nach ihm.
Mörder? Was ist das für eine Geschichte?
Sie haben noch nichts davon gehört? Ne? In Venedig redet man doch von nichts anderem. Es steht in allen Zeitungen, sogar in den internationalen.
Meine Frau und ich lesen im Urlaub so gut wie keine Zeitung, aber ich habe heute die Polizei gesehen, wie sie im Kanal nach einer Leiche gesucht hat.
Ja, eine grausige Geschichte. Vor ein paar Tagen haben sie eine Frau mit durchschnittener Kehle gefunden. Obendrein noch eine Touristin. Und gestern einen alten Mann mit einer ähnlichen Wunde. Und man vermutet noch ein weiteres Opfer. Es wird angenommen, dass der Täter ein Verrückter ist, weil es anscheinend überhaupt kein Motiv gibt.
Signore!
Gut, dass Sie jetzt erst von der Geschichte erfahren. Es hätte Ihnen den Urlaub verderben können.
Und Sie, Signore, wollen Sie bitte hierher kommen?
Ein riesiger Raum mit hohen Fenstern. Ziemlich verloren darin ein Schreibtisch, von einer einzigen Schreibtischlampe mit einem grünen Glasschirm beleuchtet. Ein Mann im Anzug, offensichtlich der Kommissar, nimmt hinter dem Schreibtisch Platz, während sich John ihm gegenübersetzt. John gibt seine Vermisstenanzeige zu Protokoll. Der Mann tippt alles säuberlich in die Schreibmaschine.
Sie haben gesagt, Mr. Morrison, dass Ihre Frau nach dem Unfalltod ihrer Tochter einen schweren Schock erlitten hat.
Ja, und sie hat sich davon seitdem noch nicht erholt. Deshalb sind wir ja hierher gefahren. Ich hatte gedacht, der Urlaub würde sie ein bisschen ablenken, aber dem war nicht so. Sie war nach wie vor in einer sehr schlechten Verfassung. Erst als wir vor 2 Tagen diese Frauen getroffen haben, da änderte sich auf einmal ihre Stimmung. Sie war wie ausgewechselt seitdem. Sie war wieder ganz wie früher, wie vor dem Unfall.
Aber der Anruf gestern Abend vom Internat ihres Sohnes war natürlich für sie ein neuer Schock.
Ja, natürlich. Deshalb wollte sie auch so schnell wie möglich nach England zurück.
Hatten Sie Streit? Irgendwelche Auseinandersetzungen?
Nein. Es war nur, mir waren diese beiden Frauen nicht geheuer. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich an meine Frau ranmachen, um sie... Sehen Sie, meine Frau ist sehr labil. In ihrem Zustand klammert sie sich an jeden Strohhalm. Das macht sie zugänglich für Scharlatane und Betrüger. Ich habe große Sorge, dass diese Frauen irgendwelche kriminellen Absichten haben.
Ich verstehe.
Und dass die beiden heute früh so fluchtartige Zimmer aufgegeben haben, das ist doch auch ein Anhaltspunkt. Außerdem läuft auch hier dieser Mörder frei herum. Heute Mittag habe ich gesehen, wie die Polizei wieder nach einer Leiche gesucht hat. Und meine Frau sie ist sehr gefährdet.
Ich verstehe vollkommen, Mr. Morrison. Wir hoffen, den Mörder in Kürze hinter Schloss und Riegel zu haben. Machen Sie sich keine Sorgen.
Ja.
Und was diese beiden Frauen angeht, Sie haben in dem Hotel Meldezettel ausfüllen müssen und außerdem haben Sie ja eine sehr genaue Personenbeschreibung abgegeben. Es dürfte nicht zu schwer sein, Sie in Venedig ausfindig zu machen, sofern Sie noch in der Stadt sind. Am besten, Sie gehen jetzt in Ihr Hotel zurück und so wie wir etwas erfahren, hören Sie von uns.
John kehrt zurück in sein Hotelzimmer. Er wäscht sich über dem Waschbecken das Gesicht. Er zieht die Schuhe aus, hängt seine Jacke über eine Stuhllehne und wirft sich aufs Bett. Er atmet tief durch. Dann greift er zum Telefonhörer.
Hallo?
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 Mit wem spreche ich?
Hallo, ist er Porton Manor?
Mr. Morrison?
Ja, Mrs. Hill. Wie geht es Johnny?
Alles bestens.
Ach, Gott sei Dank.
Er ist heute Mittag operiert worden, ohne Komplikationen. Der Arzt sagt, in 5-6 Tagen ist er wieder auf den Beinen.
Ach, das freut mich zu hören.
Ja, wir sind natürlich auch sehr froh. Aber ich hatte Ihnen ja gesagt, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Es tut mir leid, wenn Sie deshalb Ihre Reise abgebrochen haben.
Ja, nun, die Sache ist die...
Aber jetzt möchten Sie sicher mit Ihrer Frau sprechen.
Wie bitte? Miss Hill? Hallo? Hallo?
John? Liebling, bist du da?
Laura?
Die
Verbindung scheint nicht besonders gut zu sein. Ich verstehe dich kaum. Aber das Wichtigste hat dir Mrs. Hill ja sowieso schon gesagt. Stell dir vor, 2 Stunden nach der Operation hat er schon nach einem Eis verlangt.
Laura, bist du's?
Ja, John. Ich bin vom Flughafen gleich zum Krankenhaus und als ich da ankam, wachte Johnny gerade aus der Narkose auf. Er hat sich riesig gefreut, dass ich da war. Perfekter hätte es gar nicht sein können.
Laura, weißt du, ich hab dich heute
Rufst auf du vom Mailand aus an? Wann geht denn dein Zug?
Ich bin nicht in Mailand. Ich bin noch in Venedig.
Venedig? Aber warum denn?
Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Eine dumme Geschichte.
Was für eine Geschichte denn? Ist dir was passiert?
Nein, nein. Aber ich habe dich heute mit diesen beiden Schwestern auf dem Canale Grande gesehen.
Was?
Das heißt, ich hätte schwören können, dass du es gewesen bist.
Was redest du denn da? Du bist ja förmlich besessen von den beiden. Ich bin heute Morgen mit der Frühmaschine nach England geflogen. Das weißt du doch.
Ja, klar weiß ich das, Laura. Du hast recht.
Versprich mir, dass du morgen Abend pünktlich in Mailand in den Zug steigst. John, hörst du?
Ja, ja. Ja, ja, mach ich. Gute Nacht.
Gute Nacht, Liebling.
John sieht die Szene noch einmal vor sich. Ein Boot, das ihm auf dem Canale Grande entgegenkommt. Darauf Laura in ihrem schwarzen Mantel. An ihrer Seite die beiden Schwestern. Sie starren alle 3 geradeaus. Und auf ihren Gesichtern liegt irgendwie der Ausdruck eines tiefen Kummers. Er schüttelt den Kopf. Dann springt er vom Bett auf und geht hinunter zur Rezeption.
Mr. Morrison, gerade habe ich versucht, Sie auf Ihrem Zimmer zu erreichen. Es geht vorwärts. Die Polizei hat angerufen. Man hat die beiden Damen gefunden. Sie sollen sich so schnell wie möglich zur Questura begeben, wo Sie mit den beiden sprechen können.
Es tut mir sehr leid. Aber ich habe mich inzwischen mit meiner Frau in Verbindung setzen können. Sie ist doch in London.
Die Signora ist in London?
Ein unbegreiflicher Irrtum von meiner Seite. Es tut mir sehr leid.
Ich verstehe nicht ganz.
Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich werde sofort zum Polizeipräsidium gehen und die Sache aufklären.
Hier sind Sie.
Mr. John?
Hören Sie, das ist alles ein schrecklicher, nicht wieder gut zu machender Irrtum. Es tut mir so unendlich leid. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen entschuldigen soll. Es ist alles allein meine Schuld.
Wir verstehen das alles nicht. Vor einer Stunde kommt die Polizei in unser Hotel und sagt uns, dass Sie eine Anzeige gegen uns erstattet hätten, weil Ihre Frau verschwunden sei.
Ein Irrtum, ein entsetzlicher Irrtum.
Buonasera. Signor Morrison, Sie wollen sagen, das, was Sie zu Protokoll gegeben haben, war nicht die Wahrheit?
Ich habe gedacht, es sei die Wahrheit. Bitte glauben Sie mir. Ich hätte schwören können, dass ich die beiden Damen heute zusammen mit meiner Frau auf dem Canale Grande gesehen habe. Aber es war anscheinend nicht so.
So? Es war nicht so?
Wir sind heute nicht einmal in der Nähe des Canale Grande gewesen, auch nicht zu Fuß.
Und die Signora, was ist mit der Signora?
Sie ist wohlbehalten in England gelandet. Ich habe gerade eben mit ihr telefoniert.
Wen haben Sie dann vom Vaporetto aus gesehen? Welche Signora im schwarzen Mantel? Und wenn nicht diese beiden Damen, wen dann?
Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe gedacht, ich sehe meine Frau und die beiden Damen, aber natürlich muss ich mich geirrt haben. Ein fürchterlicher Fehler von meiner Seite.
Also waren unsere ganzen Bemühungen umsonst. Bravo, Signore. Und Sie, meine Damen, wünschen Sie gegen diesen Herrn eine Anzeige zu erstatten?
Oh nein, nein, auf keinen Fall. Es war ein Irrtum, ein bedauerlicher Irrtum. Wir möchten jetzt nur so schnell wie möglich wieder in unser Hotel zurückkehren. Das ist alles.
Darf ich Sie begleiten? Ich möchte alles tun, was in meinen Kräften steht, um das wieder gut zu machen. Sehen Sie, ich habe wirklich geglaubt, ich hätte Sie mit meiner Frau gesehen. Das ist natürlich Unsinn, aber ich habe gedacht, Sie hätten sie... Und dann diese Morde, Sie haben vielleicht auch davon gehört. Ich war sehr beunruhigt.
Ja, ja, natürlich.
Wie bitte?
Ja, Sie haben uns gesehen. Aber nicht heute. Sie haben uns in der Zukunft gesehen.
In der Zukunft?
Sie ist telepathisch begabt. Vielleicht hat Ihre Frau es Ihnen erzählt. Aber ich möchte nicht, dass sie hier auf der Straße in Trance verfällt.
Ja, ja, ich verstehe vollkommen. Wissen Sie, ich möchte nur, dass Sie wirklich verstehen, was passiert ist und dass Sie mir verzeihen.
Da gibt es nichts zu verzeihen. Was Ihnen passiert ist, war eine der vielen Manifestationen des zweiten Gesichts. Es gibt immer wieder Menschen, die diese Gabe haben.
Wissen Sie, ich kann damit nicht viel anfangen. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt.
Vielleicht nicht bewusst. Aber meine Schwester hat von Anfang an gespürt, dass Sie diese Gabe haben. Ihre Frau hat uns vom Tod ihrer Kleinen erzählt und dass sie hinunter zum Teich gegangen sind, ohne dass sie wussten, warum.
Nun ja.
In Wirklichkeit war es so, dass sie dorthin gegangen sind, weil ihre Tochter sie gerufen hat. Ihre Tochter hat Kontakt zu ihnen aufgenommen, damit sie sie retten. Aber es war zu spät.
Ja, ich verstehe.
Meine Schwester hat auch gesehen, dass ihnen ein Unheil bevorsteht. Gefahr, dass sie Venedig verlassen sollten. Das hat ihnen ihre Frau sicher erzählt.
Ja, ja. Und Johnnys Krankheit war ja auch der Beweis dafür.
Genau. Ihr Sohn war krank, vielleicht schwebt er in Lebensgefahr und deshalb mussten sie unbedingt nach England zurück. Dem Himmel sei Dank, dass ihre Frau heute Morgen gleich nach England geflogen ist und jetzt bei ihm ist.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Und Johnny geht es inzwischen schon viel besser.
So, wir sind da.
Aha, hier wohnen Sie.
Ja, wir sind umgezogen, weil in der anderen Pension so merkwürdige Leute wohnten. Und außerdem war es schmutzig.
Ich verstehe.
Wollen Sie nicht noch mit hereinkommen? Wir können bestimmt einen Kaffee für Sie auftreiben. Oder vielleicht haben Sie Lust auf einen Schluck Whisky?
Oh, nein, nein, nein. Sehr liebenswürdig von Ihnen, aber ich möchte wirklich nicht. Ich habe einen wirklich sehr anstrengenden Tag hinter mir, wenn Sie verstehen. Und ich will morgen sehr früh hier losfahren.
Ja, das verstehen wir natürlich, Mr. Morrison.
Das Kind. Ich sehe das Kind.
Oh mein Gott, Betsy, wir müssen sie ins Haus bringen. Bitte helfen Sie mir. Oh, sie fällt in Trance.
Ich hab sie.
Ja, hier herüber.
Geht's?
So.
Ich sehe das Kind. Christine.
Danke. Danke, Mr. Morrison. So geht es. Es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Manchmal muss sie sich nach solchen Anfällen übergeben.
Es tut mir furchtbar leid.
Das ist Gefahr. Eine Gefahr.
Kann ich wirklich nichts mehr für Sie tun?
Nein, nein. Bitte, bitte gehen Sie.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Wo ist er? Ist er weg?
Ja, Betsy, beruhige dich.
Hol ihn zurück. Du musst ihn zurückholen, Gefahr. Das Kind hat gesagt, er ist in Gefahr. Es ist noch nicht vorüber. Es ist noch nicht vorüber. Ruf ihn zurück. Lass ihn nicht gehen. Er darf nicht gehen.
Ja, ja, aber beruhige dich. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon.
Ja. Hol ihn zurück. Das Kind, es hat gesagt, er ist in Gefahr. Schnell! Schnell!
Mr. Morrison? Mr. Morrison? Mr. Morrison!
John irrt orientierungslos durch die Straßen der Stadt. Er kann sich nicht erinnern, welchen Weg er vom Polizeirevier aus mit den beiden alten Damen gegangen ist. Er wendet sich nach links, dann nach rechts. Schließlich biegt er in eine kleine Straße ein, die ihm aus irgendeinem Grund bekannt vorkommt. Ist dies nicht die Straße, die Sie an dem Abend, als Sie das Restaurant bei San Zaccaria gesucht hatten, entlang gegangen waren? Die Straße führt auf einen schmalen Kanal, an dessen Ende sich eine Brücke befindet. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals sieht John auf einmal wieder das Kind in dem roten Kapuzenmantel. Zwei Abende vorher war es genau an dieser Stelle über die verteuten Boote gesprungen. Jetzt kommt es aus der anderen Richtung und rennt auf die Brücke zu. Es rennt wie um sein Leben. Und tatsächlich scheint es von einem Mann verfolgt zu werden.
Halt, stopp! Si fermi qui!
Ist dies womöglich der Mörder, der ganz Venedig in Atem hält? Ist das Mädchen womöglich in Todesangst vor ihm auf der Flucht?
Si fermi qui!
Das Kind kommt näher an die Brücke heran, rennt dann darüber. Aus Angst, es noch mehr zu erschrecken, weicht John in einen offenen Torweg zurück, der in einen kleinen Hof führt. Er hört die aufgeregten Rufe des Verfolgers, dann die rennenden Schritte des Kindes, die näher kommen. Im nächsten Moment stürzt das Mädchen in den Hof, wo John steht, und rennt, ohne ihn zu sehen, an ihm vorbei. Er zögert einen Augenblick und folgt ihr dann die paar Schritte hinüber zu dem Hauseingang, in dem sie verschwunden ist.
Wo bist du? Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Ich lass nicht zu, dass dir was geschieht. Du warte doch. Was hast du denn vor? Es wird alles gut. Du wirst sehen. Es wird alles gut.
John läuft die Treppe hinauf. Dem Kind hinterher, das oben in ein Zimmer gestürzt ist. Er folgt ihm und schließt die Tür, die zum Glück einen Riegel besitzt, hinter sich zu. Das Kind in dem roten Kapuzenmantel kauert abgewendet am offenen Fenster. In dem Raum ist niemand als sie beide. Es gibt nichts als eine alte Matratze auf dem Boden und einen Haufen Lumpen in einer Ecke.
Ist ja gut. Ist ja gut. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Na, komm schon.
Da dreht sich die Gestalt plötzlich um. Die Kapuze rutscht ihr vom Kopf und er sieht, zu seinem unbeschreiblichen Entsetzen, in das fratzenhafte Gesicht einer alten, verwachsenen Zwergin, die langsam auf ihn zukommt. Er weicht zurück, während sich die Zwergin mit einem unverhohlen, bösartigen Grinsen im Gesicht ihm immer weiter nähert. Die Zwergin fasst in ihren Ärmel und zieht ein großes Messer heraus. Einen Moment später ist das Messer auch schon in seine Kehle gedrungen. Er strauchelt und fällt nach hinten. Und noch im Fallen sieht er wieder das Bild vor sich. Wie das Boot ihm auf dem Canale Grande entgegenkommt. Darauf Laura in ihrem schwarzen Mantel und an ihrer Seite die beiden Schwestern. Sie starren alle drei geradeaus und auf ihren Gesichtern liegt der Ausdruck tiefen Kummers. Aber es war nicht heute. Jetzt versteht er, sondern es wird morgen sein. Ja, morgen. Und auf dem Hinterdeck der Gondel wird unter einer schwarzen Decke mit goldenen Fransen sein Sarg liegen. wenn die Gondeln Trauer tragen. Nach der Erzählung Don't Look Now von Daphne du Maurier. Aus dem Englischen von Eva Schönfeld. Hörspielbearbeitung Regina Arem. Es sprachen Erzähler Matthias Schervenikas, John Stefan Kurt, Laura Sascha X, Rose Carmen Meyer Antoni, Betsy Christine Österlein, Kommissar Michael Rotschopf, Portier Friedhelm Tock, Mrs. Hill Elfriede Irral sowie Jockel Tschirsch, Adriana Altaras und Lilly Sahavi. Komposition Michael Rodach. Ton Kaspar Wollheim und Iris König. Assistenz Anna Vogel. Regie Regina Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2007.